deinen ersten Besuch? Ich war bei der Gebrüder Würst in Ettiswil, habe da meine Ausbildung zum Schreiner gemacht, habe dann alle Stationen durchgespielt, von der Fertigmacherei bis zur CNC-Maschinenfertigung, bis zur Produktionsleitung und Stück für Stück ins Büro. Und irgendwann halt wurde mir angeboten eine Teilhaberschaft. Und
heute habe ich einen Gast, dessen Weg mich persönlich fasziniert, weil er zwei Welten verbindet, die auf den ersten Blick weit auseinander liegen. Das bewährte Handwerk und die digitale Spitze der Softwareentwicklung. Er ist gelernter Schreiner, war Teilhaber einer eigenen Schreinerei und sorgt heute dafür, dass das Schweizer Holzhandwerk digital durchstarten kann. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ariane Zaci, dem Gründer von Softexpert.
Ich bin der Ariane Zaci. Meine guten Freunde kennen mich unter dem Namen Nitti. Ich bin der Gründer und Inhaber der Firma Softexpert GmbH. Ich vertreibe die Produkte der Firma DDX aus Italien. Wir sind ein CAD/CAM- und MES-Unternehmen. Wir vertreiben Produkte für Maschinenansteuerungen, Automatisierungen, Produktionsüberwachung. Durch meinen Werdegang fokussiere ich mich natürlich auf den Holzsektor. Das sind Schreiner, Holzbauer, Fensterbauer. Alles, was mit Maschinen zu tun hat.
Ja, recht herzlichen Dank für die ausführliche Einleitung. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Wir haben uns damals mal in einer Schreinerei kennengelernt. Ich glaube, du warst dort Teilhaber in einer Schreinerei.
Richtig, ja.
Und bist dann nachher in die Maschinenbranche gegangen und von dort aus dann zu Softexpert. Erzähl doch uns mal den Werdegang, wie du über alle Stationen dann bei Softexpert gelandet bist und was dich daran heute fasziniert.
Ja, ich erinnere mich doch an deinen ersten Besuch. Ich war bei der Gebrüder Würst in Ettiswil, habe da meine Ausbildung zum Schreiner gemacht, habe dann alle Stationen durchgespielt, von der Fertigmacherei bis zur CNC-Maschinenfertigung, bis zur Produktionsleitung und Stück für Stück ins Büro. Und irgendwann halt wurde mir angeboten eine Teilhaberschaft. Und nach mehreren Jahren bin ich dann zum Entschluss gekommen, dass das kann nicht alles gewesen sein. Ich habe sehr früh eine sehr hohe Passion für Maschinen und Autos und auch vor allem für Computer gehabt. Und über einen Servicetechniker der Firma Holzherr wurde man die Chance geboten, in den Maschinenbau zu wechseln, was ich danach auch getan habe. Wir haben uns dann ein bisschen aus den Augen verloren, ich und du.
Das stimmt.
Und nach knapp drei sehr schönen Jahren habe ich mich entschieden, zur Firma DDX zu wechseln, beziehungsweise mich selbstständig zu machen mit den Produkten der Firma DDX. Ich habe die Produkte kennengelernt während meiner Zeit bei Weinig Holzherr Schweiz. Wir haben sehr viele tolle Projekte gemeinsam gemacht mit der DDX-Niederlassung aus Deutschland und mir wurde mehrfach versucht, das schmackhaft zu machen, bis dann halt irgendwann, ja, habe ich mir den Rückhalt gegeben und gesagt, okay, ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen, ich ziehe weiter und hier bin ich, hier bleibe ich.
Ich möchte mal zurück auf die Zeit bei Holzherr kommen. Mhm. Was war dein Aufgabenbereich bei Holzherr genau? Warst du dort im Vertrieb oder warst du im Inneren? Was hast du dort alles gemacht?
Also ich habe bei der Firma Holzherr eigentlich quasi den gleichen Werdegang hingelegt als das Schreiner. Ganz, ich würde nicht sagen unten angefangen, das wäre abwertend in den Beruf hingegen. Aber ich habe als Servicetechnik angefangen. Also klassisch Wartung, Reparaturen, Inbetriebnahme von Maschinen, Schulung von CAD/CAM-Lösungen, diverse auch Mitbewerberprodukte. Die sind heute ganz klar direkt im Mitbewerb. Und da auch Stück für Stück Teamleiter, stellvertretender Serviceleiter. Gegen Schluss war ich dann Innendienstleiter für Projektmanagement, Auftragsabwicklung und Projektbegleitung, vor allem im Rahmen von Software.
Also hast du da eigentlich schon sozusagen Skills gelernt, die du dann später für Softexpert ja genutzt hast, einsetzen konntest?
Absolut, absolut vollumfänglich. Also das Know-how Richtung Maschine kommt größtenteils von der Zeit.
Du hast logischerweise über die Firma Holzherr den einen oder anderen Schreiner kennengelernt, den du vielleicht heute mit deinen Produkten auch bedienst, oder?
Ich habe definitiv den einen oder anderen in meinem Kundenstamm, der nach meiner Zeit von Holzer dazugekommen ist. Ich habe aber auch definitiv einige Kunden, die aus meiner Zeit aus Holzer kommen. Also wir haben viele Projekte mit DDX gemacht. Das sind auch heute noch geschätzte Kunden und die Zusammenarbeit ist nach wie vor sehr, sehr, sehr angenehm.
Mhm. Ich stelle mir jetzt einfach die Frage, wer ist es sein typischer Kunde? Wen sprichst du an? Sind das Schreiner mit speziellen Fertigungsprozessen, speziellen Anwendungen, wo einfach, ich sag mal, die Standardsoftware, die jetzt auf einer Maschine bereits installiert ist, nicht mehr ausreicht? Oder worüber sprechen wir?
Du hast das schon ganz gut quasi weitergegeben. Ich werde direkt angesprochen, was worüber ich sehr froh bin. Was ich nicht mache, sind Kaltakquisen etc. Also der klassische Kunde von Softexpert ist ein Kunde, den man an einer Messe kennenlernt, der von Mund-zu-Boden-Propaganda lebt oder halt das Produkt schon vorher kennt. Und da gibt es einige. Und ja, die Kunden kommen zu uns, wenn es halt nicht mehr reicht. Wenn man einfach mehr will, tiefgründiger, wenn der Anspruch hoch ist, vor allem im Bereich 5-Achs-Bearbeitungen, da sind wir, behaupte ich mal, absolute Spitzenklasse. Maschinenneutralität, gemischter Maschinenpark. Ich habe sehr, sehr viele Kunden, die zwar mit der Software theoretisch zufrieden wären, aber mit dem Hersteller der Maschine nicht mehr oder auch umgekehrt und dann sich eine neutrale Lösung suchen und über kurz oder lang auch über Branchenpartner wie Maschinenhersteller, mit denen ich fast allen einen sehr, sehr guten Kontakt pflege, dann bei uns landen.
Das bedeutet also, bei Maschinenwechsel eines Kunden, ich sage jetzt mal, ich möchte jetzt hier keine Marken nennen, der Kunde mit der blauen Maschine möchte sich eine weiße Maschine kaufen in der Zukunft. Hast du die Möglichkeit, mit deiner Software die Software von der bereits bestehenden Maschine auf die neue Maschine zu transferieren, obwohl es eine völlig andere Maschine ist?
Vereinfacht gesagt, ja. Ja, da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Meistens 2025 ist also die meisten Schreiner haben eine teilweise Durchgängigkeit. Also die kommen aus ihrem CAD und gehen über einen Postprozessor des CAD-Herstellers direkt auf die Maschinen. Und da bieten sich zwei Möglichkeiten. Entweder lesen wir die bestehenden Programme aus, also spezifisch der einen Maschine und konvertieren die dann auf die neue. Oder wir machen eine Anbindung an das CAD mit uns als Zwischenstück. Und da fragt man sich, warum brauchst du das? Weil der CAD-Hersteller hat das. Gewisse Fertigungsintelligenzen haben wir halt. Ich kenne dich aus deiner Zeit in der Kantenbranche. Mhm. Und da ist ein einfaches Beispiel eine Küchenfront. Die ist 60 mm hoch, die kann stirnseitig nicht bekantet werden. Mhm. So, dann gehen wir in unserem CAD-CAM, analysieren den ganzen Stock, der da drin ist und sagen, hier ist eine zweite Front. Die haben beide nur ein Programm. Wir nehmen die zusammen und generieren vollautomatisch ein zweites Programm, so quasi, dass man die zuerst bekanten kann stirnseitig und eine zweite Spannung nötig ist. So diese Fertigungstiefe, da kommen wir ins Spiel. Das wirklich das, wie soll ich das jetzt genau sagen, das anwenderspezifische Know-how ist bei uns in der Software gebunden.
Mhm. Also dieser Kniff noch mehr.
Genau.
Ich sag mal. Vereinfachung von Bearbeitungsprozessen sozusagen.
Ja, und das nächste ist ja natürlich auch ein bisschen Fachkräftemangel. Bei uns ist das Know-how in der Software gefertigt. Ich gehe mal auf das Thema Fenster hinein, Einrollen von Werkzeugen, ausrissfreie Zerspannung etc. Darüber müssen sich unsere Kunden in der Regel nicht große Gedanken machen. Da bringen wir das nötige Know-how mit in Zusammenarbeit mit Maschinenhersteller und den Werkzeugherstellern und liefern quasi eine Rundum-Sorglos-Lösung. Der Kunde kann alles selber machen, er muss aber nicht. Mhm. Er hat quasi einen Werkzeugkasten, wo er sich bedienen kann.
Ja. Du hattest vorhin angesprochen, die 5-Achs-Technik. Mhm. Kennen wir beide aus der Praxis logischerweise. Hast du da mal ein Beispiel oder spezielle Kunden, mit denen du viel so 5-Achs-Geschichten auch machst, die irgendetwas Besonderes produzieren? Ob es jetzt irgendwo in Deutschland ist, du sagtest ja, du bist auch in Süddeutschland unterwegs und hier in der Schweiz. Hast du da jetzt gerade mal so ein passables Beispiel, wo du sagst, das ist jetzt wirklich richtig cool?
Ja, da haben wir einige, die ich hier nennen kann. Also wir haben einen Skihersteller, wir haben einen Hersteller, der Möbel im hohen Preissegment macht. Davor haben wir 2, 3. Da kommen wir ins Spiel teilweise über den Maschinenhersteller, wo die Software DDX mitkommt zur Maschine. Oder wenn die sich halt auseinandersetzen mit Lösungen, ich habe hier ein tolles Teil, ich möchte das fertigen. Das Teil ist rund. Die erste Seite geht, was mache ich denn mit der zweiten? so diese klassische Schablonenfertigung. Da haben wir ganz, ganz viele Lösungen, wo für die Zweitaufspannung die Schablone vollautomatisch generiert wird, inklusive der Nut für die Gummidichtung, Bohrung für das Vakuum etc. Die Rüstpläne, Laseransteuerung für die zweite Seite. Das geht alles mit anderen Produkten auch, bedarf aber Know-how des Bedieners und halt sehr viel Eingriff, was bei uns halt mit wenigen Klicks effizient vonstatten geht.
Sehr cool. Ich möchte mal eben zurück, du hattest gerade gesagt, dass, dass auch die Möglichkeit besteht, dass bei einem Neukauf einer Maschine schon direkt deine Software mitbezogen werden kann. Beziehst du dich dann nur auf eine bestimmte Marke oder ist das bei jedem Hersteller möglich zu erwerben?
Nein. Also der Stamm an Maschinenherstellern, die unsere Software mit anbieten kann, ist sehr hoch. Wir haben auch teilweise Hersteller, die mit unserem Mitbewerberprodukt ausgeliefert werden. Und ergänzend, wenn das Mitbewerberprodukt nicht ausreicht, vor allem im Fünffachstechnik, dann unser Produkt im eigenen Namen obendrauf verkauft. Vor allem im italienischen Raum sind wir natürlich sehr stark. Also da gibt es einige Hersteller, die im Standard mit DDX kommen und die Dienstleistung dann über uns, wenn die Maschine in die Schweiz kommt, über Softexpert stattfindet. Das sind aber sehr oft Maschinen in sehr spezifischen Anwendungen. Also Stuhlfertigung, Sonderteile, hohe Z-Maße. Also wir haben diverse Kunden in der Schweiz, die Maschinen haben mit dem Z-Tub weit über einen Meter. Also die können der Badewanne am Stück fräsen. Ein Schreinertraum sozusagen.
Mhm.
Und die Maschinen kommen fast ausschließlich mit uns.
Ja, du hattest mal was gepostet gehabt, da habe ich das gesehen. Das war ein Richtig. Kunde von dir.
Richtig.
Ich glaube, das war sogar eine Badewanne, die der gefräst
hat. Mit einem netten jungen Mann, der da drin badet. Ja, ich weiß, welchen Post du meinst.
Ja, da habe ich das nämlich gesehen. Ja, sehr cool. Ja, Niti, dann lass uns mal darüber sprechen. Kunde hat Bedarf, meldet sich bei dir und wie ist jetzt der Ablauf, bis die Software oder bis erstmal alles besprochen ist und dann auch die Software letztendlich auf der Maschine installiert ist? Kunde ist orientiert, ist eingewiesen. Wie läuft das bei dir ab?
Also prinzipiell, wenn sich jemand bei uns meldet, ist das Erste, ich rufe an. Kurzes Raushören und fragen, was macht die überhaupt? Was für eine Maschine ist im Einsatz? Wie sieht der Maschinenpark aus im Allgemeinen? In welchen Bereichen ist man tätig, nebst dem Holz oder nebst dieser CNC-Fertigung? Und mache dann einen Termin aus, frage auch vielleicht im Voraus mal nach Daten, einfache Zeichnung, nicht zu komplex. Ich will ja den Aufwand auch für den Kunden klein halten, dass man sich orientieren kann. Da die Welt bei DDX sehr groß ist und wir ein unglaubliches großes Produktportfolio haben, will ich natürlich auch das richtige Produkt anbieten. Wir haben auch oft Überschneidungen. Gewisse Produkte, die dasselbe können, aber das eine hört halt irgendwo auf und das andere fängt irgendwo an, was auch stark den Preis beeinflussen kann. Mache einen Termin vor Ort und prinzipiell fahre ich immer zum Kunden. Also ich könnte theoretisch alle Termine online machen. Ich verkaufe schlussendlich Luft. Man kann es nicht fühlen, man kann es teilweise sehen. Man sieht am Ende das Ergebnis und dann finde ich schon wichtig, dass man einen direkten Ansprechpartner vor Ort hat.
Definitiv.
Und auch für mich ist es eher greifbar, was macht der Kunde, wie arbeitet er, wie sieht die Maschine aus, wie sehen die Werkzeuge aus, wie ist der Bediener. Das ist schon sehr wichtig. Und prinzipiell haben wir in der Regel, wir schauen über den Tellerrand raus. Also wenn ich was sehe, und wir sehen ja viel, kommen ja fast täglich in der Schreinerei rein. Was könnte man verbessern? Wir gehen da wirklich weit über unser Produkt heraus. Also wenn ich an der Maschine sehe, ein falsches Werkzeug, die Maschine wird anders eingesetzt, als eigentlich sollte, Saugerwahl etc. etc., dann nehme ich mir da schon ein bisschen die Freiheit raus, auch dem Geschäftsführer oder auch dem Bediener zu sagen, hey, hör mal, das könntest du auch so machen. Mhm. Oder zeigt dann ein Foto, hey, ein anderer macht das übrigens. So, weil der Schreiner ist ja prinzipiell nicht nur der Schreiner, das sind Holzbauer, alle Holzigen. Wenn du 20 nach einer Meinung fragst, kriegst du halt 34 Antworten.
Das stimmt.
Und davon stimmen auch alle. Das ist ja nicht so, dass jemand mit Absicht was schlecht macht oder falsch macht, nur halt, man kommt ja nicht dazu, in St. Gallen zu wohnen und in Genf einem Schreiner zuzugucken. Da komme ich halt ins Spiel.
Mhm. Ja gut, und du bist natürlich auch ein Fachmann. Hast ja jahrelang in der Praxis geschafft und bist ja natürlich dort auch in dem Prozess sehr, sehr drin.
Es kommt sehr, sehr selten vor, dass ich auf eine, ich sage mal, spezifische Frage keine Antwort habe.
Mhm, glaube ich.
Vor allem, wenn es um die Maschinen geht oder um die Fertigung dahinter.
Lass uns mal Zeit und Material übersetzen. Welchen konkreten Vorteil und welches messbare Einsparungspotenzial hat ein Kunde bei euch?
Ich kann da Beispiele nennen. Also wir haben einen Kunden, das ist wirklich extrem. Da haben wir fast 600% Produktionssteigerung gehabt. Und ich habe es vorhin schon gesagt, nicht nur durch die Software, sondern wir haben eigentlich mit Software angefangen. Und ich habe gesehen, was er fertigt und gesagt, du hast für einen großen Maschinenpark von mehreren Maschinen mit einer Maschine allein, die aber spezifisch ist zu deinem Produkt, wärst du effizient. Und ich habe dann von 30-40% geredet, plus die Software, die was rausholt. Und am Ende, ja, sind wir von 13 Minuten pro Bauteil auf 1 Minute 5:26 gekommen. Selbes Endprodukt. Eine Maschine, vorher waren es 3. Und deswegen, ich würde es nicht nur auf die Software reduzieren. Ich glaube, das Große und Ganze macht es halt. Wir schauen, also wenn der Kunde sagt, ich hätte gern dieses Produkt, ich habe da ein YouTube-Video von euch gesehen oder ein Kunde hat gesagt, das ist dasselbe. Ja, dann schön, aber ist ja nicht die Idee, dass ich einfach was verkaufe. Das soll ja nachhaltig auch was bringen. Der soll ja dann in Zukunft auch dem Nächsten sagen, hey, wenn der Typ bei dir war, dann hast du was davon.
Mhm.
Und cool. Es gibt auch die Situation, dass ich keine Offerte stelle. Also, dass beim Kunden reinlaufe, entweder da keinen Mehrwert bieten kann und halt sagen muss, danke für den Kaffee. Ob man jetzt gut war oder schlecht, das kennt man ja im Vertrieb, das ist nicht immer der Fall.
Ja.
Aber oder dass es zwischenmenschlich nicht passt.
Ja.
Das gibt's selten. Gibt's sehr selten, aber kommt auch vor.
Also, dass du von dir aus dann auch sagst, ich glaube, ich hab irgendwie so ein Bauchgefühl, wir passen nicht zusammen. Kommunizierst du das offen? Oder wie machst du sowas? Jetzt komm bitte nicht mit dem alten Trick, ich erstelle eine Offerte mit einem utopischen Preis drauf, wo du weißt, der Kunde sagt jetzt eh ab.
Nein, das kommt ganz sicher nicht vor. Also es wird nie ein Angebot erstellt, nur damit ich ein Angebot erstellt habe. Also wenn es ein Angebot gibt, ist die Anfrage definitiv seriös und ernst gemeint. Aber dann, das ist ein heikles Thema, das muss man schon ansprechen. Also, dass es zwischenmenschlich nicht passt, das ist vielleicht ein, zwei Mal vorgekommen. Aber dann passt es auch meistens in die andere Richtung nicht. Der will dann halt auch kein Angebot. Aber da sagt man halt, ich war jetzt da, danke. Hier und hier sehe ich Potenzial, vielleicht für die Zukunft, aber Stand heute kann ich nichts bieten. Und das wird erstaunlich gut angenommen. Manchmal traut man sich nicht, aus sich rauszukommen, aber das Gegenüber ist auch ein Mensch. Mhm. Und das wird schon angenommen.
Mhm. Hi, ich bin Wolfgang, der Kopf hinter Funkenberg. Ich glaube, du verkaufst niemals nur ein Produkt. Du verkaufst eine Vision, ein Lebensgefühl, ein besseres Leben. Mit Funkenberg helfe ich Unternehmen, sichtbar zu werden, Vertrauen aufzubauen und in den Köpfen zu bleiben. Ich forme aus deiner Idee eine Marke, die bewegt, bleibt und wächst. Schritt für Schritt, mit Konzept und Gefühl. Willst du mehr erfahren? Geh auf www.funkenberg.ch. Werbung Ende. Ich hatte übrigens gestern einen Podcast-Gast, auch tätig in der Maschinenbranche. Und der erzählte mir, dass man kontinuierlich daran arbeitet, dass man eine Software herstellt, die sehr intuitiv ist. Und zwar ist der Hintergrund, dass man den sogenannten Fachkräftemangel im Hinterkopf hat und man eigentlich sagt, ich möchte oder wir möchten eine Software bauen, eine Bedieneroberfläche bauen, so dass auch Menschen, die jetzt nicht den Beruf des Schreiners erlernt haben, aber trotzdem nach einer Art des Anlernens diese Maschine bedienen können und auch wissen, was sie da machen. Ist das auch so ein Teil deiner Arbeit?
Definitiv, also wie wir vorher schon besprochen haben, wegen dem Know-how, den wir mitbringen, vor allem in der Fertigung. Ergänzend dazu ist die Bedienung der Software. Also wir arbeiten auch ständig an Verbesserungen. Es wird auch neuere Versionen geben und andere Bedienkonzepte, als man sie aus der Vergangenheit kennt von uns.
Mhm.
Also wird sich massiv was tun in absehbarer Zeit. Und das Ziel ist, die Lernkurve extrem steil zu halten und dann sie abzuflachen. Also sobald es dann komplex wird und Know-how-lastig wird, dann darf es ein bisschen aufwendiger sein. Aber der Initialaufwand für eine Schreinerei, wenn ein neuer Mitarbeiter reinkommt, und ich rede nicht mal von Abgang und Fachkräftemangel, sondern allein schon Gesundheit. Ich war heute bei einem Kunden, da ist der CNC-Maschinenbediener für 5 Wochen aufgefallen und die können halt ihre Spezialprodukte jetzt nicht mehr machen. Nur noch den Standard.
Weil dieser Mitarbeiter das Know-how hat, oder?
Weil das Know-how gebunden ist, das klassische Klumpenrisiko.
Ja.
Und davon reden alle, nur sind halt, keiner will zugeben, dass er davon betroffen ist, bis er davon betroffen ist.
Mhm.
Und da sind wir schon gewillt, keine Insellösungen zu machen. Da ich habe vorhin besprochen, dass bei gewissen Kunden ich versuche, ein Angebot nicht zu erstellen. Das sind dann meistens solche Insellösungen. Also Lösungen, wo ich weiß, die können wir machen. Nicht nur in der Theorie, das haben wir auch schon gemacht. Da gibt es eine Referenz zu. So sind wir meistens zu dem Kunden gekommen. Aber wenn da dann der jeweilige Mann geht, der das alles umgesetzt hat, zusammen mit uns, haben wir ein Problem. Weil der kommt dann zu uns und erwartet von uns eine Lösung. Mhm. Und da hat sich jemand verewigt drin, weil man kann sich in jeder Software verewigen. Das ist nicht ein Technologieproblem. Man kann überall. Umso freier die Software ist, umso größer das Risiko auf der anderen Seite. Und da versuchen wir schon zu sagen, wir standardisieren das ein bisschen. Klar, wir haben in unseren Standardlösungen immer Möglichkeiten auszuweichen. Aber man muss das Rad ja nicht neu erfinden. Man kann das Detail bei der Tür, das Abschlussdetail etc. Das kann schon alles anders sein, aber die Umsetzung innerhalb der Software, die sollte schon der Richtlinie folgen. Damit tue ich mir ja selber auch einen Gefallen, weil wenn der Kunde anruft und ein Problem hat oder einen Ausfall von einem Bediener hat, dann schaut von uns jemand im Support rein und erkennt automatisch, das und das ist die Lösung.
Mhm.
Und wenn da halt eine Speziallösung ist mit irgendeinem Skript oder mit speziellen maschinenspezifischen Umsetzungen, da haben wir auch Beispiele, das ist ganz klar. Die Lernkurve mussten wir auch tun, also hinter uns bringen. Ja, da versuche ich dann halt wirklich Beispiele zu bringen, wie das von vorhin mit dem Bediener. Sagen, willst du das wirklich? Wenn du das unbedingt möchtest, ich mache es, aber Gefallen tue ich dir und mir damit nicht.
Mhm. Die künstliche Intelligenz, die wird ja vermutlich bei euch eine Rolle spielen. Ihr arbeitet mit Algorithmen, zum Beispiel in der Nesting-Optimierung. Wie tief seid ihr in der künstlichen Intelligenz? Wie nutzt ihr diese? Und bist du eigentlich in dem Prozess, dass du sagst, wir müssen das erweitern, wir müssen da tiefer rein, das bringt uns wahnsinnig viele Möglichkeiten, auch um neue Software überhaupt bauen zu können, neue Ideen zu entwickeln? Also ich sage jetzt einfach mal für die Produktentwicklung auch generell.
Also ganz klar, die künstliche Intelligenz verändert den kompletten Markt. Wenn es einen Beruf gibt, der gefährdet ist durch KI, dann ist es der des Programmierers, weil KI kann Python, KI kann sehr komplexe Programmieraufgaben. Aber ich muss mir jetzt gerade auch selber widersprechen, weil schlussendlich braucht es jemanden, der verifiziert, ist der Outcome wirklich das, was ich wollte? Und ich glaube, da wird sich der Markt schon ein bisschen ausdünnen. Weil die echt kompetenten Programmierer, die werden im Zusammenhang mit KI unglaubliche Leistungen erbringen können, wofür es vorher 5, 6 Leute brauchte. Also eine kompetente Führungskraft, 2, 3 drunter und dann nochmal eine Stufe drunter, um halt nur ausführend. Und dieser ausführende Arbeitskraft, die wird in der Softwarebranche, glaube ich, ein schweres Leben haben. Wir setzen KI ein. Das ist jeder, der in der Softwarebranche sagt, er tut es nicht, ist, wie Henry Ford gesagt hat, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
Klar.
Vor allem im Bereich der Produktprüfung. Wir haben strenge Prüfprozeduren, viele Update-Verfahren. Wir machen unglaublich viele Updates im Jahr. Also ich glaube, da sind wir auf dem Markt einzigartig. Unsere Kunden können online quasi alle 2, 3 Wochen ein erweitertes Update haben und quartalsweise ein großes Funktionsupdate mit Release, mit Videos. Und wir setzen sehr, sehr viele Wünsche um. Und die Firma DDX ist inhabergeführt. Und es gibt eine ganz klare Vorgabe. Jede Produktkategorie bringt eine neue Funktion die Woche. Und wir reden nicht von einer Verbesserung, also ein einfaches Bugfixing, sondern wirklich eine neue nützliche Funktion. Pro Woche.
Wow.
Und die muss nicht groß sein, aber es ist eine Funktion. Die muss aus Kundenwünschen entstanden sein. Und bei einer Produktpalette von, ich glaube aktuell 16 Produkten, ist das schon viel. Und ist halt nur umsetzbar mit über 30 Entwicklern und mit weit über 100 Leuten im ganzen Universum. Nur zu prüfen, ob jedes Update bei jedem Kunden läuft, da bist du ohne KI aufgeschmissen. Oder davor war es halt Machine Learning, der Vorgänger.
Mhm.
Da haben wir schon Prozedere, wo wir Updates, also quasi bei uns in-house auf dem Server, über alle Kundenkonfigurationen mit Musterdaten etc. durchlaufen lassen und dann werden die freigegeben.
Mhm.
Und wenn da ein Fehler ist, dann wird halt nichts freigegeben. Dann gibt es Überstunden.
Mhm. Also ich habe gestern im Podcast ganz kurz erwähnt, ich befinde mich ja gerade in der Ausbildung zum KI-Manager. Ich möchte einfach den Absprung irgendwie nicht verpassen. So. Und wenn man jetzt mal mit Fachexperten dann auch spricht, welche Möglichkeiten das überhaupt bringt, das ist ja Wahnsinn. Aber man spricht natürlich auch offen immer darüber, die KI als Werkzeug benutzen, aber nicht, um Menschen nicht mehr zu brauchen, im Endeffekt zu entlassen. Natürlich gibt es ein paar Berufsgruppen, wo das auch so sein wird. Aber ich glaube eher, das ist meine persönliche Empfindung, dass wenn du heute auf dem Büro arbeitest, dann bist du irgendwo im Innendienst. Du bekommst eine neue Berufsbezeichnung, du wirst dich mit der KI auseinandersetzen müssen, aber du benutzt es als Werkzeug. Und ich finde es eigentlich schlimm, dass draußen so eine Panik zum Teil gemacht wird, dass es heißt, brauchen wir alle nicht. Du merkst, wenn du jetzt mal mit Leuten sprichst, die nicht in dem Thema sind, ist sofort eine Abwehrhaltung.
Mhm. Ich verstehe, ich kann absolut nachvollziehen, was du meinst und ich stimme dir da auch voll zu. Wir hatten es vorher vom Fachkräftemangel. Ich gehe schwer davon aus, und ich habe jetzt das global angesehen in meiner Antwort, bei uns hier, Deutschland, Schweiz, Österreich, europäischer Raum, werden die Berufe, die durch die KI gefährdet sind, sich in Grenzen halten. Wo ich ganz klar sehe, ist dieses Outsourcing nach Indien und etc. für einfache Innendiensttätigkeiten, das geht alles mit KI. Das ist... Die sind im Untergrad geweiht. Also die müssen sich alle nach einem neuen Job Ausschau halten.
Denke ich auch.
Das ist auch Fakt, das liest man. Also das ist kein Mythos. Bei uns ist es halt so, dass wir auch keine Leute finden. Wir arbeiten sehr eng mit diversen Universitäten zusammen, auch in der Schweiz. In Bergamo, mit der Uni in Bergamo, in der Schweiz mit der ETH, mit der BFH, mit allen namhaften Universitäten, auch in Deutschland, mit einigen, Österreich. Und versuchen da natürlich auch unseren Nachwuchs zu bringen. Wir haben ein sehr junges, dynamisches Team. Also das Durchschnittsalter bei DDX in Italien ist knapp über 30, glaube ich, 4 oder 35. Und da ist auch für uns wichtig, du hast auch vorhin gesagt, die Einfachheit der Bedienung, die ist bei uns auch im Hintergrund gewährleistet, dass ein neuer Programmierer, der frisch anfängt, eine unglaublich steile Lernkurve hinlegen kann. Die sind dann meistens 1, 2, 3 Jahre bei uns, gehen weiter, also nutzen uns als Sprungbrett und einige davon kommen dann nach mehreren Jahren zurück mit einem Know-how aus der Automobilbranche, aus der Textilbranche, du hast Nesting angesprochen. Mhm. Ich sage mal so Lederzuschnitt, Freiformen, da ist Holz natürlich weit weg aus von der Textilbranche. Da
klar.
Bei Leder mit Fehler, mit Laufrichtung, Maserung, da kommt Quer-Know-how aus anderen Branchen dazu, wo man denkt, oh wow, das könnte man so auch machen.
Mhm.
Da profitieren wir unglaublich davon. Und das geht nur, indem wir halt mit Universitäten zusammenarbeiten, das Team quasi auch eine gewisse Dynamik in einzelnen Bereichen pflegen.
Mhm.
Und das Kernteam, das ist seit, wir haben einige Mitarbeiter, die sind seit Stunde eins dabei. Ganz wenige, die uns verlassen haben aus Anfangszeiten. Meistens ist die Firma gewachsen. Aber KI, ja, da ist die Zukunft, ja, das in sehr vielen Bereichen. Die wird schon das alltägliche Leben ein wenig verändern.
Ja, glaube ich auch. Ja, jetzt haben wir viel über die künstliche Intelligenz gesprochen. Jetzt möchte ich natürlich nochmal eben auf das Marketing eingehen, also sprich dein Social Media. Ich weiß, dass du auf dem einen oder anderen Kanal unterwegs bist. Erzähl doch einfach mal, wo man dich finden kann. Und mich interessiert natürlich auch, wie du die Wichtigkeit für dich siehst, auch in Social Media präsent zu sein. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, ob du das noch erweitern möchtest mit irgendwelchen neuen Kanälen oder wie du da vorgehst.
wo wir überwiegend unterwegs sind, ist ganz klar LinkedIn und Instagram. In Zukunft auch wieder auf Facebook. Wir haben festgestellt, dass vor allem im deutschen Sektor, also Süddeutschland, Norddeutschland etc., also ganz Deutschland, Facebook doch noch sehr populär ist.
Was stimmt.
In der Schweiz tendenziell nicht der Fall ist.
Das stimmt.
Abnimmt und auch unser neuester LinkedIn-Kanal DDX Dach, für den ich mitschuld bin oder den ich zu verantworten habe, ist eine strategische Entscheidung, weil ich als Soft-Expert heiße nicht DDX. Das hat spezielle Gründe. Darunter auch das italienische Steuerrecht. Das macht solche Geschichten nicht ganz einfach. Und die Firma, ich bin allein ein Inhaber, also Firma DDX hat keine Anteile. Dann ist die Namensgebung nicht ganz einfach. Und dann wird man auch noch verwechseln. Und dann kommt halt die Frage. Und die kommt halt meistens erst, wenn ich schon beim Kunden im Spiel bin. Davor fragt keiner.
Nee.
Da wird man auch übersehen, das ist schon passiert. Aber ich habe doch, wieso muss ich denn mit dir? Ich habe doch DDX. Wer bist jetzt du da? Was ist denn das für einer aus der Schweiz? Kommst hier nach Deutschland und willst mir erzählen, wie ich zu arbeiten habe? Und das macht es dann ein bisschen einfach zu sagen, wie sind die Dachorganisationen? DDX Deutschland ist in Löhne, das ist in Norddeutschland, das ist in Süddeutschland nicht stark präsent gewesen. Auch wieder, wir sind beim Fachkräftemangel. Natürlich würden wir gerne ausbauen, aber ja, mit halt beschränkter Manneskraft muss man dann sagen, mehr machen wir nicht, sonst leidet die Qualität. Und da ich natürlich nach Stuttgart und Freiburg relativ zügig bin aus der Zentralschweiz, hat sich bis jetzt ergeben, dass ich das mitbediene. Und da ist ein unglaubliches Potenzial. Brachland würde ich nicht sagen. Wir haben Mitbewerb, das ist ganz klar. Im deutschsprachigen Raum haben wir den einen oder anderen, der in diesem Sektor größer ist und mehr Kunden hat. Wenn es dann außerhalb des deutschsprachigen Raumes geht, dann sieht die Welt dann wieder anders aus. Da sucht man lange nach einem in unserer Größe. Aber die Zukunft wird noch ein paar Überraschungen bringen, was Social Media angeht. Also wir hören da nicht auf, wir haben ja erst gerade angefangen. Und, das Ziel längerfristig ist ganz klar ausbauen.
Ja. Ja gut, ist natürlich auch die günstigste Form von Marketing, die man machen kann.
Ja, und das ist auch die, die gesehen wird und wo die auch ungefiltert ist. Ich meine, die klassische Fernsehwerbung, da sehe ich uns nicht. Was will ich in der Werbepause? Erstens guckt sie keiner mehr. Heute ist mit Streaming-Anbietern ist das längerfristig sowieso kein Thema mehr. Im Kino sucht man mich auch übergebens, weil macht keinen Sinn. Wo bleibt denn dann noch Zeitung und Social Media?
Genau. Wir haben vorhin über die KI gesprochen. Ist natürlich auch eine super Möglichkeit, um sein Social Media auch richtig auf Vordermann zu bringen. Also sprich auch seinen ganzen Content für einen ganzen Monat vorzuproduzieren, zeitlich festzulegen, auf Datum, Uhrzeit und dann loszulassen.
Richtig, richtig. Also du kommst ja da ein bisschen vom Bach und ich glaube, wie du unschwer erkennen kannst, setzt noch wie KI ein, vor allem im Social-Media-Bereich.
Ja.
Da sind natürlich die Hürden, welche setze ich ein? Da gibt es ja ganz viele. Welche ist die richtige? Ich behaupte, ich habe die richtige für mich gefunden, mit der komme ich gut klar. Und selbstverständlich gibt es eine KI oder ein anderes Sprachmodell, das es besser kann. Nur wenn du es halt nicht bedienen kannst, da kommt da halt nichts Gutes bei raus. Bei KI ist dasselbe wie bei uns. Die Datenqualität vorne rein entscheidet, wie die Datenqualität hinten rauskommt. Die kann sehr viel abfedern, aber nicht alles.
Ja gut, und wenn wir natürlich über die KI sprechen und jetzt auch gerade im Bereich Social Media, dann haben wir den einfachsten Prozess von der Bedienung von KI. Wir sprechen über den Input und den Output.
Richtig.
Ich lerne jetzt natürlich viel, viel mehr, wo wir schon Agenten einsetzen, wo wir schon mit Tools dann wirklich Prozessoptimierung machen können. Und dann hast du natürlich viel, viel mehr Möglichkeit, auch dein Social Media zu machen. Aber wichtig finde ich einfach, dass man mit einer Strategie auch dran geht. Und das scheint mir im Handwerk ein Manko zu sein, dass eigentlich viele Handwerker posten, das ist schon mal positiv, aber eigentlich gar nicht wissen, wo geht jetzt der Post hin. Also jetzt nicht zielgruppengerichtet, aber das ist ein anderes Thema. Da kann man sicherlich nochmal eine weitere Folge zu machen. Ich habe noch eine schöne Frage an dich. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, sagen wir einfach mal 10 Jahre weiter. Wie siehst du die ideale Schreinerei in der Zukunft? Wie sieht die aus? Arbeiten Menschen dort oder ist das eine Mischung Mensch und KI?
Also da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, aber ich sage ganz klar, das Handwerk hat Zukunft. Das Schreinerhandwerk hat Zukunft und das wird umso gefragter.
Absolut.
Das merkt man auch den Verbänden ein. Also zu meiner Lehrlingszeit habe ich doch das ein oder andere Wort gegen Schreinerverbände verloren, weil ich gesagt habe, die machen zu wenig und die tun zu wenig und die Altersgruppe, die entscheidet, ist nicht mehr sinngemäß und zeitgemäß und da muss ich definitiv mich zurücknehmen, weil da wurden damals schon Entscheidungen getroffen, die jetzt zum Zuge kommen und da werden umso mehr Entscheidungen getroffen aktuell, zukunftsweisend, in die richtige Richtung, also Überarbeitung der Ausbildung zum Schreiner, die Weiterbildung für Erwachsenenbildung, da wird schon sehr viel drin investiert, da gibt es, wie soll ich denn das, ja, da geht viel.
Ja, ich habe natürlich auch auf der Holzmesse kurz einen Kontakt gehabt zum Bürgenstock. Und dann habe ich schon gesehen, was die auch machen. Also da wird wirklich sehr, sehr viel gemacht. Ich würde mir natürlich wünschen, dass auch, sofern es das noch nicht gibt, auch in diesem Bereich Marketing geschult wird, dass dort vielleicht auch KI schon zum gewissen Teil geschult wird, weil das sind auch Disziplinen, die in der Zukunft absolut zwingend sind. Das war zu meiner Zeit als Schreiner, war das gar nicht nötig. Da war halt Mund zu Mund und hat es noch irgendwie 2, 3 gute Architekten im Hintergrund und dann lief die Geschichte eigentlich. Aber das wird halt immer mehr. Das ist einfach so.
Ja, ich sag mal, da ist halt das Problem, das sich da bietet, ist natürlich ein großes Schiff, ist schwer zu drehen.
Klar. Ja,
das ist, wenn man sowas ausrollen will, dann braucht es ein einheitliches System, eine Regelung, weil da sollen ja alle Schreiner, ob der jetzt in Genf oder in St. Gallen seine Ausbildung macht, sollte ja einen gewissen Stand haben, abgesehen von der Sprachbarriere. Und das gestaltet es schwierig. Der Willen ist sicher da, die Ideen sind da, aber die Umsetzung braucht halt Zeit, wie in der Politik auch. Nur weil ein Gesetz bestimmt wurde, braucht es eine Weile, bis das halt auch dann fertig gedacht ist. Und du hast vorhin angesprochen, wie ich die Schreinerei in der Zukunft sehe, ganz klar mit Menschen. Die maschinelle Fertigung wird eine Tiefe erreichen, die ein bisschen den Handwerksstolz reduzieren wird, hat schon. Es wird sehr vieles maschinell gemacht, was vorher nur von Hand möglich war. Und das hat man ja immer ein bisschen belächelt. Ich kann mich erinnern aus meiner Zeit vom Schreiner, der Senior-Chef hat damals erzählt, als er seine erste Maschine gekauft hat, das ist mittlerweile 27 Jahre, da war ich ja noch lange nicht da, dass man ihn belächelt hat über einen Pendelbetrieb und das rentiert nie und so. Und heute, wenn man in Schreinereien reingeht, die Türen fertigen, die Platz haben, die arbeiten alle im Pendelbetrieb.
Mhm.
Und das ist auch heute so. Da wird belächelt, ja, Robotik und Roboter und das ist alles. Und wenn die dann unsere Videos sehen, wir machen ja sehr viel mit Robotern, da sind wir, glaube ich, sehr gut drin, vor allem was so Singularitäten und Fräsen angeht. Die Maschine vom einen Hersteller mit dem anderen und dazwischen unseren Roboter, also unsere Robotersteuerung, da wird man ein bisschen belächelt und das ist leider Zukunft.
Ja.
Ich sage nicht, dass überall ein Roboter drinstehen wird und überall eine Automatisierung, aber die Fachhochschulen zeigen es, die kleinen Cobots, die werden immer günstiger und einfach arbeiten, das Schleifen eines Bauteils oder das Belegen einer Maschine mit kleinen Teilen und so Sachen werden mehr kommen. Es kommen auch ausgeklügelte Lösungen aus der Industrie. Die Holzindustrie ist auch im Umschwung. Da wird auch gedrückt aus dem Ausland. Der asiatische Markt drückt auf den europäischen. Das merkt man vor allem in Italien. Und die kommen mit ganz anderen Lösungsansätzen. Also man hört ja in China von dunklen Fabriken. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es uns im europäischen Raum genauso erwarten wird. Aber da kommen dann plötzlich Lösungen, die man vorher nicht gekannt hat.
Klar.
Und die werden plötzlich spannend.
Mhm. Also gestern in meinem Podcast wurde das auch offen angesprochen von meinem Gast, der dann auch sagte, okay, wir müssen uns gerade präparieren. Der Asiate steht vor der Tür. Und wie wir alle wissen, der Asiate baut nicht schlecht.
Nein,
überhaupt nicht. Sehen wir ja zum Beispiel an der Autoindustrie. Also
ja,
offenes Thema.
Ganz klar. Autoindustrie ist der Vorbote. Mhm. Wir haben schon chinesische Maschinen in der Schweiz. Ich habe im Kundenstamm den einen oder anderen.
Okay.
Und die sind nicht schlecht. So, die tun, was versprochen wird. und die kosten halt weniger. Und dann, klar, Service und Themen, das sind, da braucht man nicht zu weit drauf angehen, das ist ganz klar, aber das wird kommen, das sieht man in der Autoindustrie. Ich finde es nicht nur schlecht, muss ich sagen, weil es öffnet auch ein bisschen den Horizont und diese Bequemlichkeit, die sich in vielen Branchen ein bisschen eingenistet hat, löst es ein wenig. Also man kommt wieder in Fahrt. Man sieht auch bei vielen deutschen Herstellern, dass da jetzt auch sehr viel Innovation betrieben wird. Also da geht wieder sehr viel, was man lange nicht gesehen hat. Auch in Italien. Das bringt am Ende dem Endkunden was, weil der kriegt ein innovativeres Produkt zwangsläufig, weil man muss. Und daher, ich sehe das so ein bisschen entspannt, weil ein Auto, das hat eine Nutzdauer von ein Leasing 3-4 Jahren, eine Maschine, die kauft man nicht für 3-4 Jahre. Die steht dann ein paar Jahre drin und das muss sich dann bewahrheiten. Mhm. Nichtsdestotrotz, ernstzunehmend, wirtschaftlich sehr stark ernstzunehmend, auch für uns in der Softwarebranche, also es gibt im asiatischen Raum den ein oder anderen Softwarehersteller, der auch sehr kompetent ist, die können nicht schlechter oder besser als wir, die machen das auch. Ja, Stand heute noch nicht, aber für die Zukunft erwarten wir auch, dass da das ein oder andere kommen wird.
Mhm. Duniti, ich könnte mit dir jetzt noch Stunden hier verbringen. Wir könnten jetzt wirklich noch quatschen. Ist wirklich interessant, was du da erzählst aus deinem Bereich. Wir sind aber ja so ziemlich am Ende des Podcasts und ich habe immer eine Frage zum Schluss, die folgendermaßen lautet: Welchen einen Rat würdest du heute deinem jüngeren Ich geben?
Das ist eine gute Frage. Ich würde meinem Jüngeren ich eigentlich nur eins sagen. Tu genau das, was du tust. Du machst das schon richtig. Und das ist auch so. Also ich blicke auf jeden Schritt in meinem Leben zurück und muss sagen, damals hatte ich gedacht, warum passiert denn das? Warum ist denn dies? Ich wäre nicht hier, wo ich jetzt sitze. Und ich wäre auch nicht so überglücklich, wie ich es aktuell bin, wenn das nicht geschehen ist.
Dann sage ich mal ganz, ganz lieben Dank. Tolles Schlusswort. Wo bist du erreichbar? Wo findet man dich?
Ja, uns findet man ganz klar über unsere Website. Man kann uns anrufen, man kann uns besuchen. Wir haben Büroöffnungszeiten. Man findet uns in jedem wichtigen Event der Holzbranche in der Schweiz, an jeder Messe, an jedem Event. Und ich würde mich sehr freuen über jeden Besuch und bedanke mich auch recht herzlich für das angenehme Gespräch und für die Gastfreundschaft. Uns hat mich sehr gefreut, dich wiederzusehen nach so vielen Jahren.
War für mich auch eine Ehre. Mach's gut.
Tschüss. Mach's gut. Ciao.
Das war's für heute beim Meisterlich Verquatscht. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast, teile ihn mit Kollegen, Freunden oder Leuten, die genauso handwerksverrückt sind wie du. Das hilft mir riesig, noch mehr spannende Geschichten ans Ohr zu bringen. Hast du außerdem selbst was zu erzählen? Vielleicht ein cooles Projekt? Eine lustige Werkstattgeschichte oder ein Thema, das dich im Handwerk gerade beschäftigt? Dann melde dich einfach. Ich freue mich über jede Nachricht. Vielleicht quatschen wir ja schon bald gemeinsam hier im Podcast. Danke fürs Zuhören, mach's gut und bis zur nächsten Folge von Meisterlich Verquatscht.